Auf alle recht herzlich begrüßen und freue mich für die Einladung. Ich habe vorher noch eine kleine Frage, und zwar in eigener Sache. Meine Eltern sind jetzt beide, die leben noch, die sind 90 Jahre alt und die konnten immer noch gut im Haus wohnen in Hanau. Und jetzt wird das immer jedes Jahr etwas schwächer. Und jetzt haben wir schon Seniorenheime abgeklappert in der Nähe und da hat sich jetzt nichts, zumindest nicht kurzfristig, was aufgetan. Falls jemand irgendwas weiß, könnt ihr ja im Anschluss an Gottesdienst, wäre ich dankbar für einen Tipp, vielleicht eine Adresse oder eine Telefonnummer, dass man mal anrufen kann. Vielen Dank. Ja, Jesus, jetzt mach uns auch innerlich ruhig, dass wir hören auf das, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, der Papst ist ja jetzt gewählt und der Alte beerdigt, der Neue gewählt. Und ich habe, vielleicht habt ihr das auch gemacht, jetzt in letzter Zeit etwas die Fernsehsendungen geguckt über den Vatikan. Und da war eine Sache, die hat mich schon immer mal interessiert. Wie ist das eigentlich mit der Schweizer Garde? Die sind ja so in Kostümen aus dem 16. Jahrhundert da unterwegs. Was machen die eigentlich, wenn da mal was passiert? Also wenn da mal ein Terroranfall ist oder irgendwas, da können die mit ihren Hellebarden ja wahrscheinlich nicht viel ausrichten. Ja, von wegen, das sind bewaffnete Elitesoldaten, die können, wenn es sein muss, auch ihre Kampfanzüge anziehen und mit dem Sturmgewehr unterwegs sein. Also so ist das nicht, dass das nur Verkleidung ist. Und dann dachte ich, Moment mal, hatte Jesus eine Eliteeinheit bei sich? Wie war das mit Paulus? Hatte Paulus eine Eliteeinheit bei sich? Dann wäre er wahrscheinlich nicht so oft im Gefängnis gelandet. Oder Petrus, dessen Nachfolger der Papst ja zu sein scheint, war der in der Eliteeinheit? Oder hatte der eine Eliteeinheit bei sich? Ich glaube eher nicht. Jetzt könnte man ja sagen, okay, Paulus kein, Jesus kein, Petrus kein, aber wie ist es denn mit David? David, der ist doch hier sehr kriegerisch unterwegs. Wir haben ja den Predigttext gerade gehört. Ja, da geht es doch schon zur Sache. Also beim David, da wurde nicht lang gefackelt und Kriege waren damals nicht weniger brutal wie heute. Was ist jetzt, wie können wir das verstehen? In 1. Petrus 1, Vers 12 sagt Petrus, dass die Geschichten des Alten Testaments, die Propheten des Alten Testaments, für uns, für die Gemeinde geweissagt haben. Und ein Ausleger sagte mal, diese Texte sind Modelle, wie Gott handelt. Im Hebräerbrief heißt es, dass das Schatten des Zukünftigen ist, also Schatten auf Jesus hin. Ja, so sind die Kämpfe Davids Modell und Schatten für geistliche Kämpfe. Das heißt, wir haben keinen Kirchenstaat, brauchen wir auch nicht. Jesus sagt mal, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, würden ja meine Jünger dafür kämpfen. Aber wir haben mit geistlichen Kämpfen zu tun. Und das steht in Epheser 6, Vers 12. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Herren dieser Welt. Also die Herren dieser Welt sind dämonische Kräfte. Und ich habe immer den Eindruck, die haben auch was dagegen, dass wir heute Morgen hier versammelt sind. Das sind die Kämpfe, die wir haben. Und so haben wir das Zeugnis für uns. Nicht als Vorbild, dass wir Kreuzzüge führen sollen oder gegen Fleisch und Blut, sondern David im Kampf ist ein Modell für geistliche Kämpfe. Und ich habe vier kleine Punkte heute Morgen, die sind nicht so lang, aber dafür sind es vier. Normalerweise habe ich ja immer drei. Aber der Text gibt ja vor, wie viele Punkte eine Predigt hat und nicht der Prediger, wie viel der Text Punkte hat. Erstens, David, ja, was heißt das jetzt? David ist für uns ein Modell, in dem er erstens unter der Führung Gottes steht. David ist auf der Flucht vor Saul. Ich kann jetzt nicht die ganzen Zusammenhänge erzählen, aber der Saul war ja König. Und der David kam an den Königshof von Saul. Ich hoffe, dass alle noch die Geschichte von David und Goliath kennen. Oder David mit seiner Leier, der den Saul da in seinen Wutanfällen besänftigt. Und der David ist sehr erfolgreich und der Saul wird immer neidischer auf den David und er verfolgt ihn. Er geht ihm ans, will ihm ans Leben und zwar nicht allein, sondern wirklich auch mit einer Elitetruppe. Ja, und so ist der Saul jetzt der Gegenkönig zu David. Saul ist verworfen, David ist erwählt und David steht jetzt unter der Führung Gottes. Wir haben jetzt neuerdings bei uns in der Gemeinde Männerfrühstück. Das ist ein ganz großer Renner momentan. Wir haben angefangen mit 10 Männern und jetzt sind wir schon 25, 30 gewesen. Von 20 Jahren bis 80 alles dabei. Also das ist wunderbar. Und da hatten wir und vielleicht ist es auch deshalb erfolgreich, weil wir nicht nur frühstücken, sondern wir haben immer Bibelpersonen, Männer der Bibel im Zentrum. Und letztes Mal ging es um David und Saul. Wir sind dann auch ein bisschen ins Politische abgeschweift. Das war nicht so gut. Da sind die Gemüter etwas erhitzt. Aber dann kamen wir wieder auf David zurück. Und die Frage war, Saul ist verworfen, David ist erwählt. Moment mal, was denn jetzt eigentlich der Unterschied? War der David ein besserer Mensch? Wenn wir mal die Geschichten von David lesen, da werden wir sehen, dass der Dinge gemacht hat, die werden vom Saul nicht berichtet. Er hat einem Mann die Frau weggenommen. Und weil der Mann uneinsichtig war, hat nicht gemacht, was David wollte, hat er den umbringen lassen. Also einen Auftragsmord gegeben. Ja, wie ist denn jetzt der Unterschied? Gesündigt haben sie beide. Gesündigt haben sie beide. Der Unterschied ist, David war bereit, auf die Stimme des Herrn zu hören. Als nämlich der Prophet Nathan zu David kam und ihm gesagt hat, was für ein Schuft er ist, Saul hätte gesagt, weg mit dem, lass ihn hinrichten, ich will das nicht hören. Und David ist zusammengebrochen und hat, lest das mal nach, er hat nicht mehr gegessen, nicht mehr getrunken, er hat geweint, er hat Buße getan. Ich glaube, das ist der Unterschied. Saul hat sich nicht sagen lassen und David hörte auf die Stimme des Herrn, auch dann, wenn die Stimme des Herrn unangenehm war. Und so ist es jetzt auch hier. David fragt nach Gottes Willen. Wir lesen nirgendwo, dass Saul nach dem Willen Gottes gefragt hat und dann gesagt bekommt, zieh dem David hinterher und bring den um. Aber David fragte nach dem Herrn. Dreimal heißt es hier in dieser kurzen Geschichte, dass David den Herrn fragte. Manchmal denke ich, David hat ja den 23. Psalm gedichtet und das war kein Schreibtischpsalm. Denn David hat das gelebt und erfahren. Der Herr ist mein Hirte, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und so, wenn David ein Modell für uns ist, dann dürfen auch wir im Heiligen Geist um Leitung bitten. Wenn es nichts ist, mach ein Stoppschild. Wenn es etwas ist, geh. Oder es kann auch sein, dass die Antwort ist, warte. Ich dachte früher immer, das ist eine Predigt für junge Leute, ja, so Anfang 20, wenn die Berufswahl vor der Tür steht, Partnerwahl, Familie, dies und jenes. Ich glaube, das ist für jedes Alter. Jesus mit Jesus im Alltag im Gespräch bleiben. Und ich habe das, bin jetzt dieses Jahr 40 Jahre mit Jesus unterwegs, durch alle möglichen Höhen und Tiefen. Ich habe immer erlebt, wenn wir aufrichtig fragen, Jesus spricht zu uns. Ich will ein kleines Beispiel bringen, das ist schon lange her. Ich hatte früher immer Geldsorgen. Immer war die Kasse leer, man hat den Chip an den Geldautomaten reingeschoben. Tut uns leid, gibt nichts mehr. Also, und ich habe damals gefragt, sag mal Jesus, ganz ehrlich, was ist denn der Grund? Ist das Gehalt zu klein? Ist das Auto zu teuer? Verplemper ich zu viel? Kann auch sein. Und wisst ihr, was er geantwortet hat? Durch viele Bibelstellen übrigens und auch durch andere Menschen. Du gibst ja gar nichts. Und tatsächlich, ich habe nie irgendwas gegeben. Ich dachte immer, du hast so wenig Geld. Und als ich angefangen habe, den Zehnten zu geben, da war ich damals arbeitslos, ich hatte wirklich nicht viel. Ich habe angefangen, den Zehnten zu geben. Und ich kann euch versichern, seitdem hatte ich nie wieder Geldprobleme. Und das ist jetzt das ist 25 Jahre her. Immer war genug da. Also das war, Maleachi steht, gebt den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus und prüft mich hiermit. Das ist die einzige Stelle, wo Gott uns auffordert, ihn zu prüfen. Und ich muss sagen, wenn man das überhaupt sagen darf, er hat die Prüfung bestens bestanden. Also wirklich. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ihr könnt das auf euer Leben auch übertragen. Und ich hoffe, dass Gott in euer Leben auch rein spricht, auch wenn es etwas ist, was wir vielleicht am Anfang gar nicht hören wollen. Dann ist David ein Modell, in dem er auch unter Gottes Korrektur steht. David befragte den Herrn, soll ich hinabziehen und die Philister schlagen? Und der Herr sprach, zieh hin, du wirst sie schlagen und Keila erretten. Und jetzt sind die Männer von David gar nicht begeistert. Die sagen, wir haben ja hier schon Angst. Und die Männer von David, das waren auch Elitetruppen. Das waren keine Wiener Sängerknaben, die nach der Mama rufen, wenn es dunkel wird. Das waren kampferprobte Männer, das lesen wir aus anderen Geschichten. David bekommt Gegenwind. Wir fürchten uns ja schon hier im Versteck in der Wüste und jetzt sollen wir da hinziehen und auch noch kämpfen. Und jetzt ist wichtig, dass David zweifelt. Habe ich wirklich die Stimme Gottes richtig gehört? Und das ist so wichtig, dass wir auch Korrektur haben. Denn es kann ja sein, dass wir uns irgendwas einbilden. Es kann sein, dass wir stur unseren Kopf durchsetzen wollen. Es kann sein, dass wir etwas für Gottes Stimme halten. Das ist es gar nicht. Deshalb der David hört auf seine Männer. Und wisst ihr, woran man das hier lesen kann? Er befragte den Herrn zum zweiten Mal. Also das heißt, er war bereit, sich korrigieren zu lassen. Es kann ja sein, dass ich falsch gehört habe. Er befragte ihn zum zweiten Mal. Und der Herr antwortete ihm nochmal. Und jetzt kommt was Hochinteressantes. Beim ersten Mal sagt der Herr, zieh hin. Und beim zweiten Mal sagt er, aufziehen. Also ich habe mal im hebräischen Text, ich will jetzt nicht angeben, mein Hebräisch ist nicht mehr besonders gut, aber ich kann es noch lesen. Ich wollte mal wissen, was hier steht für das Wort auf. Und das hat mich jetzt wirklich vom Sessel gehauen fast. Da steht das Wort kum. Weiß jemand, wo im Neuen Testament das Wort kum oder kumi auf Aramäisch kum steht? Genau, Talita kum, mit diesen Worten, kum oder kumi, mit diesen Worten weckt Jesus ein totes Mädchen, also Talita heißt Mädchen, auf. Und dasselbe kommt dann später nochmal in der Apostelgeschichte, da ist ein Mädchen, das heißt Tabitha, die ist auch tot, und der Petrus weckt sie auf mit den Worten, Tabitha, steh auf, Tabitha, kum. Also das heißt, hier gibt es eine Bekräftigung. Der Herr sagt nicht nur zieh hin, sondern steh auf und zieh hin. Und jetzt ist es klar, das ist ein Wort, mit dem Jesus Tote aufgeweckt hat. Steh auf. Und jetzt ist es klar, jetzt können die Männer noch so viel Gegenwind bringen, noch so viel Bedenken äußern. Jetzt ist es klar. Und jetzt geht's los. Er zog mit seinen Männern nach Keila und kämpfte und siegte auch. Also wenn der Herr ruft, dann geh. Dann gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber solange es nicht eindeutig ist, wir dürfen gerne immer um Rat fragen. Und lieber mal eine Person mehr um Rat gefragt als eine zu wenig. Ja, und dann ist David ein Modell, in dem er unter Gottes Schutzschild steht. Also er geht auf den Wegen des Herrn und damit steht er auch unter Gottes Schutz. Denn er wird ja von Feinden umringt. Es ist ja nicht nur die Stadt Keila und die Philister, sondern es sind ja auch die Mannen von Saul, die ihm noch hinterher setzen. Und kaum hat er diese Stadt befreit von den Händen der Philister, wo man jetzt sagen kann, jetzt ist mal Pause, ja, da kommt das Nächste schon, da kommt Saul wieder mit seinen Truppen und versucht, David in der Falle zu schnappen. Die Stadttore sind verriegelt, er ist jetzt wie in der Falle eingeschlossen. Und das ist auch so ein Modell, was man erlebt. Es gibt keine Ruhe bis zum Tag der Wiederkunft Jesu. Wenn du eine Sache vorbei hast, kommt schon wieder die nächste. Es gibt einfach nicht dauerhaft Ruhe. Ich weiß, dass es im Internet tausende von Videos gibt, wie man so dauerhaft in die Ruhe kommt. Das funktioniert aber nicht, weil der Kampf dauernd weitergeht. Was wir beherzigen können, ist mit dieser Waffenrüstung zu leben und uns zu wehren. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Aber zu sagen, wir können uns jetzt mal für die nächsten 10 Jahre zurücklehnen und die Gemeinschaft mit Jesus genießen, das ist uns an keiner Stelle verheißen. Aber Gott kommt mit seinem Plan ans Ziel. Mit dir, mit mir und mit uns. Heute Morgen war Bibellese Psalm 45, der Herr ist ewiger König. Und da wird klar, die Welt kann von den Herren dieser Welt in den Chaos gestürzt werden, aber nicht in den Abgrund. Denn der Herr regiert und er kommt mit seinem Plan ans Ziel. Es sagte mal jemand, als Adam und Eva gesündigt haben, der Plan A Gottes war, dass die im Paradies leben und ewig leben. Und der Plan B war dann halt, dass sie aus dem Paradies vertrieben wurden und Jesus dann gekommen ist. Nein, sagte der Referent, das war von Anfang an Plan A, dass Jesus in die Welt kommt. Und wenn wir gerade die Fernsehen einschalten und dies und jenes und das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich blicke nicht mehr durch oder nur noch ganz schwach. Aber es ist ja wichtig, dass Jesus den Durchblick hat und dass er mit mir ans Ziel kommt, mit dir ans Ziel kommt, mit seiner Gemeinde ans Ziel kommt und auch mit der ganzen Welt ans Ziel kommt. Wenn wir "Ich will" sagen, da klappt vielleicht 5%. Das war vielleicht vorne bei der Einleitung. Ja, also man hat irgendwelche Projekte, ich will dies, ich will das. Wenn Gott "Ich will" sagt, klappt es 100%. Absolut sicher. Im Willen Gottes lebt es sich bestens. Übrigens hier noch eine kleine Beobachtung. Zuerst sagt der Herr, zieh hin, du wirst die Philister schlagen und erretten aus dem Heer der Philister. Und zum zweiten Mal sagt der Herr, auf, zieh hin, denn ich will die Philister in deine Hände geben. Und das zeigt wieder, wie genial diese Bibeltexte komponiert sind. David, du sollst, die Männer sagen, wir schaffen das nicht. Und das zweite Mal sagt der Herr nicht nur auf, sondern ich will das tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt nichts mehr Ruhe ins Leben hinein, als wenn uns das klar wird, der Herr will durch uns etwas tun und nicht wir mit dem Herrn irgendetwas bewerkstelligen. Ist doch schön, ne? Und jetzt komme ich zum Schluss. Der vierte Punkt, David ist im Frieden Gottes. Willst du ein Glas Wasser? Oder? Alles gut, ich habe schon. So, okay. Ich kenne das, ja. Jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, kurzes zum Schluss, aber es ist wichtig. David hat jetzt die Stadt befreit, er hat sein Leben und das Leben seiner Männer aufs Spiel gesetzt. Und jetzt kommt der Saul und möchte die Stadt belagern, um den David rauszuholen und umzubringen. Und jetzt fragt der Herr zum dritten Mal, werden die Bürger mich und meine Männer in die Hände Sauls ausliefern? Und der Herr sprach, ja. Und das ist erschütternd. David hat sein Leben eingesetzt, um diese Stadt zu befreien. Und jetzt fragt er, werden diese Leute mich jetzt beschützen? Werden sie mich ausliefern? Und der Herr sagt, ja. Warum auch immer, vielleicht aus Angst, vielleicht aus Vergesslichkeit. Undank ist etwas Erschütterndes, was einem, obwohl man unter dem Schutz Gottes steht, unter der Führung Gottes steht, im Innersten erschüttern kann. Da sind schon Leute aus Vereinen zurückgetreten, aus Ämtern, Da sind in den Gemeinden schon Leute zurückgetreten aus Ämtern, weil der Dank nicht so war, wie sie sich das gedacht haben. Und Undank, den man erfährt, man hat sich eingesetzt, man hat investiert in Menschen, vielleicht sogar Geld investiert und jetzt das. Da wächst etwas auf, was, wer einen Garten hat, kennt Quecken, Quecke, die kriegst du irgendwie nicht weg. Das ist eine Wurzel der Bitterkeit. Und wenn die Bitterkeit erstmal so richtig Raum gewonnen hat, dann kommen auch schnell die Wünsche nach Rache. Ich glaube, wenn ich David gewesen wäre, ich hätte gesagt, so, aha, jetzt ziehen wir uns mal zurück, bis der Saul mit seinen Männern da wieder weg ist. Und dann wird die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Wir lesen im Neuen Testament etwas Ähnliches von den Anhängern Jesu, die gewünscht haben, dass das Feuer vom Himmel fällt und diese undankbaren Menschen vernichtet. Aber David zieht in Frieden weiter. Er gibt diese Undankbarkeit, er gibt das ab. Und jetzt können wir David fragen, damit bin ich am Schluss. David, du hast Gottes Führung erlebt, du bist der Führung nachgegangen, du hast Gottes Schutz und Sieg erlebt und jetzt erlebst du diese herbe Undankbarkeit und du bist so im Frieden, dass du weiterziehen kannst und tust der Stadt nichts. Wie bist du denn dazu gekommen? Und jetzt sind wir wieder bei Psalm 23 und zwar am Ende vom Psalm 23, da heißt es, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das heißt, der David ist so beschenkt. Deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du schenkst mir voll ein. Wir feiern ja auch gleich das Abendmahl. Dass er sagt, ich bin so reich beschenkt, soll ich da jetzt dem nachgehen und Rache üben? Wie im Gleichnis, da ist ein Mann, der hat Millionen oder Milliarden Euro Schulden und er hat Angst, dass er in Schuldgefängnis landet und wahrscheinlich bis in die Ewigkeit da drin sitzt. Und dann wird ihm alles erlassen. Jetzt sagt Jesus, es kann ja wohl nicht sein, dass er jemanden begegnet, der ihm 100 Euro schuldig ist und den durchschüttelt und festnehmen lässt, bis er alles bezahlt hat. Also sagt ja jeder, das ist ja völliger Unsinn. Und so ist das auch hier. David ist in der Gegenwart Gottes so reich beschenkt und es ist ja ein Modell für uns. Wir sind reich beschenkt und manchmal glaube ich, wir kriegen nur einen ganz kleinen Teil davon mit. Und deshalb empfehle ich jetzt am Ende von diesem vierten Punkt, vielleicht hast du gerade Probleme mit Bitterkeit und Undankbarkeit, dann sage, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe, zu welcher Herrlichkeit ich berufen bin, was du mir geschenkt hast und was vor allen Dingen noch auf mich zukommt. Und dann kann ich loslassen, kann auch Vergebung aussprechen, auch wenn es so ein ganz extremes Beispiel von Undankbarkeit ist. Ja, das war eine Geschichte von David. Ich sagte, ein Modell für uns, für geistliche Kämpfe, aber auch ein Modell, wie wir unter Gottes Führung, unter seinem Schutz und unter seinem Frieden ganz ruhig leben können. Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass die Welt erzittern, lass den Satan wittern, mir steht Jesus bei. Und Gott segne uns alle. Amen.